Deutschlandfunk. Kulturfragen.
In der Einwanderungs- und Zuwanderungsdebatte gibt es einen jungen Schlüsselbegriff. Er lautet Diversität und bedeutet nicht nur ethnische und kulturelle Vielfalt, sondern auch Teilhabe und Anerkennung unterschiedlicher kultureller Traditionen. Diversität betrifft nicht nur die Dazugekommenen, sondern auch die Daheimgebliebenen in den europäischen Mehrheitsgesellschaften. Menschen haben nämlich immer mehrfach Zugehörigkeiten. Das ist zumutungsreich und nicht konfliktfrei. Und zwar für die Gesellschaft und für die Individuen. Wir setzen unsere Kulturfragenreihe über Diversität heute im Gespräch mit Jan Plamper fort. Nach Aufenthalten in den USA und Russland lehrt der Historiker heute Geschichte am Goldsmith College in London. Zurzeit hält er sich zu Forschungszwecken an der Universität Greifswald auf. Sein jüngstes Buch trägt den Titel »Das neue Wir – Warum Migration dazugehört – Eine andere Geschichte der Deutschen«. Die Fragen stellte Michael Köhler.
Kurz nach der EU-Wahl ist in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung eine kleine Karikatur erschienen von dem berühmten Karikaturistenpaar Gräser und Lenz zum Postenpoker in Brüssel. Und man sieht da so eine kleine Gruppe unterschiedlicher Menschen, unterschiedlicher Hautfarbe, stehen vor Fahnen. Und der EU-Beamte sagt, ein Osteuropäer, eine Südeuropäerin, eine Muslima, ein Migrant, 50% Frauen, prima, perfekt, die Putztruppe für das neue EU-Parlament steht jetzt. Quotierung, Herr Plamper, ist noch keine Diversität, oder?
Nee, es ist nicht. Also der Begriff meint Unterschiedliches. Er kommt aus dem Englischen. Erstmal meint er Vielfalt. Er meinte im englischen, im angloamerikanischen Bereich lange das Einfordern von ähnlichen Rechten, universellen Rechten für Minderheiten.
Das ist wichtig, was Sie sagen, weil da hört man schon raus, der Begleittext lautet Anerkennung, ne?
Genau, also das Interessante ist, wir sind gerade in einem Moment, wo gerade von rechter Seite gerne gesagt wird, Identitätspolitik und das Einfordern von Diversität bedeutet die Diskriminierung von, ja, den weißen Männern.
Der Mehrheitsgesellschaft.
Der Mehrheitsgesellschaft, der sogenannten. Aber lange Zeit war es eigentlich nur das Einfordern desselben, was eben die Mehrheitsgesellschaft bekam für Minderheiten. Also in den USA, Bürgerrechtsbewegung, für Afroamerikaner, für Frauen, für Juden und so weiter. Und das muss man sich immer klar machen, dass der Begriff zunächst mal nicht auf Unterschied um seiner selbst willen aus war, sondern unter dieser Flagge segelte das Programm des Einforderns der Bürgerrechte für alle. Das ist, glaube ich, der erste Mythos, der gewissermaßen ausgeräumt werden muss. Es handelte sich dabei um so eine Art Minderheitenbevorzugung und Diskriminierung von anderen. Das schwingt ja immer mit.
Der Grundimpuls war eigentlich ein emanzipatorischer.
Absolut, ein aufklärerisch emanzipatorischer. Nun ist aber so, dass nach dem Ende des real existierenden Sozialismus und während, sagen wir mal, des Aufstiegs des Poststrukturalismus, der Postmoderne in 80er, 90er Jahren wurde dieses Programm der Identitätspolitik und die Betonung von Differenz basierend auf Geschlecht, ethnischer Herkunft, sexuelle Orientierung und ein paar anderen Markern, das wurde zu einem Kernpunkt des, sagen wir mal, linken politischen Programms. Das wurde auch von Teilen der amerikanischen Linken damals schon als Problem gesehen. Also es ist nicht so, dass das erst jetzt als Problem gesehen wird, dass man jetzt erst sagt, oh Gott, die Trump-Wähler haben quasi diese Identitätspolitik der 80er, 90er Jahre gekapert und machen das jetzt für die weißen Männer aus West Virginia und haben so einen Präsidenten an die Macht gebracht, ihren eigenen weißen Mann an die Macht gebracht, sondern es ist so, dass eben dieses Programm schon ab den 90ern kritisiert wurde. Also ich erinnere zum Beispiel an Titel wie Todd Gitlin, The Twilight of Common Dreams, Why America is Wracked by Culture Wars 1995, also die Dämmerung der gemeinsamen Träume, oder Walter Ben Michaels, The Trouble with Diversity, How We Learn to Love Identity and Ignore Inequality. Also wie wir lernten, Identität zu lieben und Ungleichheit zu ignorieren, zu vernachlässigen. 2006 ein Titel. Das heißt, diese Kritik gibt es jetzt schon seit langem.
Herr Plamper, auf meinem Weg ins Studio habe ich mich daran erinnert, dass ich Anfang der 80er Jahre Buchhändler war. Und da gab es etwas, das nenne ich jetzt mal die alte Diversität, nämlich beispielsweise in der sogenannten Heimatliteratur, die sehr erfolgreich damals noch war. Es klingt weit weg und fremd, da gab es viele Bücher, Romane, Erinnerungsmemoiren von Christian Graf Krocko, Siegfried Lenz zählte dazu, Marion Dönhoff, Arno Sorminski ist heute so weg. Das waren also die ehemaligen Ostgebiete, die Remigranten, die Heimatvertriebenen und so weiter. Das scheint heute kein Thema mehr zu sein. Meine Frage an Sie, wie sah die alte Diversität aus? Wie sieht die neue aus?
Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen 12,5 Millionen Vertriebene aus den Ostgebieten, aus Schlesien und so weiter, bis 1950. Und die wurden zunächst mal als radikal anders wahrgenommen. Die nahm man wahr als anders riechend, anders sprechend, anders aussehend. Mulattenzucht war einer der Begriffe, der auf sie verwandt wurde. Also wirklich die Rassismen aus der NS-Zeit wurden für die verwandt. Von denen hat man zunächst gefordert, integriert euch. Und es bedeutete, gebt alles auf, was ihr noch mitbringt an anderem kulturellen Gepäck. Eure schlesische Herkunftskultur und so weiter. Dann um 1950 hat man eigentlich schon ein Konzept gefunden, wo man die Vielfalt oder den Partikularismus mit dem Universalismus austarierte. Also Partikularismus, die Zugehörigkeit zur schlesischen Kultur und den Universalismus, die Zugehörigkeit zur deutschen Staatsbürgernation. Das nannte sich Brauchtumspflege. Also du bist schlesischer Herkunft, wunderbar, pflege diese Herkunftskultur auch, aber gleichzeitig gehörst du bedingungslos zur deutschen Staatsbürgernation. Das ist an sich, war an sich ein recht modernes Konzept, das, was in den USA auch mit dem Begriff der Salatschüssel, mit dieser Metapher bezeichnet wird. Also, dass es diese Blätter des bunten Salates gibt, die dürfen auch gerne weiter koexistieren, aber dann gibt es noch die Salatschüssel, die es zusammenhält. Die Salatschüssel wäre praktisch Zugehörigkeit zur amerikanischen Staatsbürgernation. Die Buntheit der Salate wäre schlesisch, pommersch und so weiter. Es wird immer darauf rauslaufen, das Austarieren zwischen Differenz und Universalismus. Und auch heute ist das eigentlich die kritischste Frage. Also wie schaffen wir es, eine Vorstellung von unserer Staatsbürgernation, ein Konzept von unserer Staatsbürgernation, Bundesrepublik Deutschland, zu entwickeln, in der die Differenz, auch die Herkunft aus verschiedenen Kulturen, gut zusammengeht mit der bedingungslosen Zugehörigkeit zu dieser Staatsbürgernation. Und jetzt komme ich auf Ihre Frage zurück mit den Vertriebenen. Die wären nämlich dann eine von vielen Partikularismen, also vielen Partikularzugehörigkeiten, die wir eigentlich alle immer leben. Wir, Sie und ich, wir switchen im Laufe eines Tages hunderte Male hin und her zwischen verschiedenen Identitäten, ohne übrigens Konflikte zu haben, ohne Identitätskonflikte zu haben, sondern das
Sie nennen das den Zustand der vielen Zugehörigkeiten.
Der vielen Zugehörigkeiten, Super Diversity, Hypervielfalt nennt es der Migrationsforscher Steven Vertevec. Und das ist eigentlich auch das Konzept, das mir gefällt. Das ist ein performatives Konzept. Das heißt, jedes Mal, wenn wir Identität leben, dann verändern wir sie auch dadurch, wie wir sie leben. Nicht wahr? Es ist nicht was, was ich besitze, was ich habe. Also das ist die Vorstellung, die die Identitären haben. Die haben so ein essentialistisches Vorstellung, Konzept von Identität, ne? Dass ich das nicht ablegen kann, wie meine Körpergröße oder meine Pigmentierung. Das ist deren Vorstellung für Identität. Ich plädiere mit Vertevec und anderen für ein performatives Konzept. Aber es ist eigentlich die Norm, die Sie und ich, die wir alle täglich leben.
Das geht ja nicht reibungslos. Im Gegenteil, in dem Maße, wie Diversität steigt, steigt eben auch Rassismus, Xenophobie, Islamfeindlichkeit, Antisemitismus und so weiter. Habe ich Sie bis hierhin richtig verstanden, dass vielleicht Nation und Bevölkerung, um Ihr Bild mit der Salatschüssel aufzugreifen, nicht zwingend identisch sein müssen? Vielleicht hat der Fall Mesut Özil uns das auch so ein bisschen vor Augen geführt, wo wir entsetzt waren, dass der plötzlich dann den türkischen Staatspräsidenten zu seiner Hochzeit einlädt, dass er bei der Nationalhymne nicht mitsingt und überhaupt irgendwie so ausscherte aus dem, was man sich so als gut integriertem Türken in Deutschland erhoffte. Also anspruchsvoller gefragt, Nation und Bevölkerung müssen nicht identisch sein?
Müssen nicht identisch sein, aber die kritische Frage ist, und da wir wirklich nachdenken müssen, ist, wie wir die deutsche Staatsbürgernation, also für alle, die Staatsbürgerinnen sind, wie wir die so definieren, dass sich auch ein Mesut Özil wohlfühlen kann als Träger in der Herkunftskultur, diese Zugehörigkeit leben kann und bedingungslos zur Staatsbürgernation dazugehören kann.
Das ist sehr gut, weil Sie jetzt nämlich den Glutkern stellen, nämlich die Loyalitätskonflikte.
Die Loyalitätskonflikte wären nicht aufgekommen, wenn man jemanden wie Özil und vielen anderen türkeistämmigen Staatsbürgerinnen bedingungslos die Zugehörigkeit zur deutschen Staatsbürgernation gewährte. Das Problem ist doch, dass das nicht getan wird. Das ist schon der Begriff ist Kennzeichen. Es sind Deutsch-Türken, nennt man sie, statt Türkei-Deutsche oder Turko-Deutsche. Übrigens Bezeichnungen, die sie selbst für sich besitzen wollen. Also es ist diese Wo-kommst-du-her-Frage, dass jemand wie Özil, wenn er nicht berühmt wäre und in der S-Bahn führe und irgendwie ins Gespräch mit jemand geriete, dass man ihn dann irgendwann fragen würde, ja, wo kommst du her? Auch wohlmeinende Leute, ja, aber sie sprechen aber gut Deutsch. Ja, wo kommen ihre Eltern her? Wenn auch die in der Bundesrepublik geboren wurden, Staatsbürger, ja, wo kommen ihre Großeltern her? Das ist doch das Problem. Wenn das beides zusammen ginge, dann wäre jemand wie Özil nicht quasi anfällig geworden für die Lockversuche einer Türkei, die sich in Abkehr übrigens von ihrem alten Konzept der Nation inzwischen zunehmend ethno-religiös, ethno-national, ethno-kulturell versteht.
In wenigen Wochen fällt mir dazu spontan ein, hat der deutsche Philosoph Theodor Wiesengrund Adorno 50. Todestag. Der wurde 1933 von den Nazis rausgeschmissen oder die Lehrbefugnis entzogen. Dann ging er über England in die USA, kam dann 1949 zurück, hat einen langen, tollen Briefwechsel mit Thomas Mann hingelegt, der sehr lesenswert ist über das Thema Migration, Remigration. Ich habe mir überlegt, wie fände der Vater der negativen Dialektik eigentlich unsere Diskussion im Moment? Ich glaube, der würde sagen, naja, diese ganze queere Kultur und die Identitätszuschreibung, dass das alles offener ist. Ich glaube, die fände er prima. Was der nicht prima fände, glaube ich, wäre die Identitätspolitik. Also das erneute Zuschreiben von Gruppen auf kulturelle Identitäten, weil das nämlich zu einer neuen Art von Kasernierung führen würde. Können Sie dem Gedanken folgen?
Ja klar, also ich meine, das wäre nicht nur adornitisch gedacht so, sondern es ist wirklich für große Teile der Linken inzwischen ein Problem. Und ich habe das ja schon angedeutet mit Gitlin und Walter Ben Michaels. Also die These ist, dass man letztlich mit einer überspitzten Identitätspolitik, mit einer zu weit getriebenen Identitätspolitik Leute wieder reduziert auf irgendwelche äußerlichen Marker. Also ja. Es darf zum Thema Migration im Fernsehen, in der Talkshow nur die Person of Color sprechen und sonst niemand. Es kommt nicht auf das an, auf die Thesen, die man hat, auf das, was man zu sagen hat, was die Person zu sagen hat, sondern man wird reduziert auf, was weiß ich, die Pigmentierung der Haut. Es ist sehr schwierig, darüber zu sprechen, weil es immer noch unglaublich viel Diskriminierung gibt, weil in allen Institutionen, allen Wirtschaftsunternehmen es immer noch sehr, sehr wenig divers zugeht in Deutschland, also zumindest nicht die Vielfalt unserer Bevölkerung abgebildet wird, weil eben dieser Diskurs so schnell von rechts gekapert wurde, die sagen wurden, ach, wir werden unterdrückt jetzt als und jetzt wollen die nur noch andere pushen. Also deshalb ist es ein Balanceakt, ein schwieriger Balanceakt, wie man wirklich das, die Betonung von Differenz, wie man Differenz und das Universelle zusammenbringt. Ich sehe aber schon, also zum Beispiel in den USA, das Phänomen Bernie Sanders, dass junge Leute auch aus ethnischen Minderheiten so für den gebrannt haben. Und jetzt
jüdischer Grüner.
Genau, und jetzt Ocasio-Cortez, Sozialdemokrat eigentlich nur, aber wie weit es gelungen ist, den Diskurs da nach links zu verschieben übrigens. Und jetzt Ocasio-Cortez, das sind eigentlich Beispiele, dass wieder Koalitionen gebaut werden, jenseits von so einer eng geführten Identitätspolitik. Also mein Appell wäre, Identitätspolitik nicht in Grund und Boden zu verdammen, sondern da muss noch unheimlich viel gemacht werden. Man darf auch nicht vergessen, dass es diese Intersektionalität, wie es genannt wird, wirklich gibt. Also, dass sich verschiedene Diskriminierungserfahrungen verschränken, dass man schlechtere Karten hat, wenn man nicht nur obdachlos ist, sondern auch noch türkischer Herkunft oder auch noch behindert. Das quasi potenziert. Das muss alles sehr ernst genommen werden, aber wir müssen auch wieder Koalitionen bauen jenseits von so einer zu eng geführten Betonung von Differenz. Das wäre mein Appell.
Es gibt ja, Sie haben es so beiläufig gesagt, das ist für uns in einer Kultursendung natürlich schon wichtig, dass es Kasernierungen gibt. Es gab die Neuköllner Werkstatt der Kulturen etwa als Kunstoase für Migranten, aber ausgerechnet die soll abgewickelt werden als Ort, eigentlich sinnvoller Ort für World Music, Postkolonialismusdebatten, international nationalen Jazz oder was auch immer. Oder es gab auch Dinge wie rassistische Vorfälle im Theater an der Parkaue in Berlin. Also es gibt gerade auch in den Orten, wo man es nicht vermuten würde oder umgekehrt, wo man sagen würde, da wird Diversität gelebt, ausgerechnet da gibt es die größten Probleme und Konflikte offenbar. Müssen wir auf unterschiedlichen Begriff von Diversität vielleicht abzielen? Also eine offene versus einen geschlossenen Begriff von Diversität?
Das ist schwierig. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, weil der Begriff im Umlauf ist. Ich werde Ihnen keine bessere Antwort oder niemand wird Ihnen eine bessere Antwort geben können, als dass der Begriff gewisse Paradoxien, Aporien mit sich...
Oder anders gefragt, kann man es trainieren? Kann man Diversity trainieren?
Ja, selbstverständlich. Also das ist ein ganzer Geschäftszweig. Ich meine, ich lehre an der Uni, Goldsmiths College in London, wo ich federführend war bei der Gründung eines Studiengangs für queere Geschichte, erste weltweit. Eines der Berufsfelder, das wir angeben für Studierende dieses MA-Studiengangs, auf dem sie dann tätig werden können, ist Diversity Management. Also, dass sie in Unternehmen und in NGOs und in Staats...
Gibt es an Theatern Diversitätsagentin oder sowas?
Gibt's das wirklich? Weiß ich nicht, ob es das in deutschen Theatern schon gibt. An angloamerikanischen gibt es, also in den Unternehmen gibt es das selbstverständlich. In deutschen Unternehmen gibt es das auch selbstverständlich in den großen Unternehmen inzwischen. Und die Funktion, also ich glaube fest daran, dass es sowas gibt wie Rollenmodellfunktion. Da spielt es dann schon eine Rolle, ob bei den Demokraten diese Führungsrolle verkörpert wird von Bernie Sanders oder von Ocasio-Cortez.
Wir sind, wollen wir es ein bisschen problematisieren noch, Jan Plamper, wir sind in einer anderen Situation als 1980. Wir sind in einer internationalisierten Internetgesellschaft, in einer, ich nenne es mal mit Worten auch des Soziologen Nassee aus München, einer zwangskollektivierten Weltgesellschaft, auf die wir vielleicht nicht alle vorbereitet sind. Es hat sich in den letzten Jahren die Unterscheidung zwischen den sogenannten Somewheres und den Anywheres durchgesetzt, zwischen den gut ausgebildeten, internationalistisch denkenden oder universalistisch, so war Ihr Begriff, den Anywheres, die überall auf der Welt zurechtkommen, weil sie sowohl die Mietstationen als auch die Flughäfen oder die Schnellrestaurants in Neu-Delhi, Kuala Lumpur, Tokio oder Chicago zu bedienen wissen. Und dann gibt es eben die anderen, die das nicht in dem Maße können, aufgrund ihrer Bildungskarrieren oder was auch immer. Oder weil unsere Empathie, unsere menschliche Empathie einfach auch Schranken hat. Sie ist in gewisser Hinsicht auch wählerisch. Das soll man ja nicht kleinreden. Kurz und gut, sind wir darauf noch nicht vorbereitet?
Nee, sind wir nicht. Das realisieren wir jetzt erst gerade, dass es diese Unterschiede gibt. Also Leute, nehme ich mal an, wie Sie und ich, wir haben schon in einer Blase gelebt. Für viele Leute ist es nicht möglich, postnational zu sein. Dieses Gerede über das Postnationale, das ich auch lange, lange geführt habe, ich habe mich immer als Internationalist verstanden, ist de facto ein Elitendiskurs. Ne? Also von Leuten, die sich erlauben können, so global zu leben und hin und her zu jetten und so weiter. Viele Leute können sich das gar nicht leisten, in ein Flugzeug zu steigen und irgendwo anders hinzufliegen. Für die ist auch die Nation noch eine wichtige Identitätsressource. Deshalb plädiere ich ja dafür.
Das soll man auch nicht geringschätzen. Ne?
Nein, und dass wir das ernst nehmen und damit definieren, statt dass wir es nur den ganz Rechten überlassen. Beziehungsweise denen aus Herkunftskulturen, die es jetzt ethnonational definieren, Putins Russland, Erdogans Türkei.
Was muss dazukommen, Jan Plamper, was muss dazukommen? Forderungen nach Zivilität, Humanität und Rechtsstaatlichkeit? Ich erinnere mich an ein Interview ausgerechnet im BBC, eine wunderbare Sendung Hard Talk mit Tim Sebastian, waren fantastische Interviews immer, wo dann also auch ein Islamist sagt und sagte, ihn interessiert die englische Gerichtsbarkeit einen feuchten Kehricht, er richtet sich nach der Scharia. Das können wir nicht dulden.
Das ist auch wieder schwierig darüber zu sprechen, weil das von rechts gekapert ist. Also wir könnten auch jetzt viel reden über alle möglichen, die nicht muslimisch sind, und die sich einen feuchten Kehricht um Gerichtsbarkeit scheren.
Von denen es in Deutschland nicht wenige gibt aus dem rechtsextremen Milieu.
Eben.
Wir reden in NSU-Zeiten.
Ich denke an Reichsbürger, bei denen, wie ich heute in der Zeitung las, die Finanzämter zunehmend mit Polizei kommen, wenn sie Hausdurchsuchungen und so weiter machen. Was mir nicht gefällt, ist, wenn mit Begriffen wie Leitkultur die Rechtsstaatlichkeit praktisch kulturell verbrämt wird. Wenn man so sagt, das ist eigentlich immer nur ausschließend, gerichtet vor allem gegen muslimische Staatsbürgerinnen, dass man sagt, ihr müsst es aber auch noch irgendwie von euren Werten her unterschreiben. Das halte ich für überflüssig. Ich glaube, dafür ist wirklich die Verfassung gut genug, das Grundgesetz
ist gut
genug.
Das hat Sigmar Gabriel ja mal sehr schön die Diskussion beendet mit den Worten, Leitkultur, davon hält er nichts, wenn überhaupt sei das für ihn das Grundgesetz, das sei nicht zu überbieten.
Es ist nicht so, dass diese beiden, das Partikulare und das Universelle, nicht irgendwie in Konflikt geräten. Das tun sie ständig.
Jan Plamper, wir wissen, dass die deutsche Bevölkerung immer mehr altert, dass Wirtschaft und Sozialsysteme belastet werden. Die Babyboomer der 60er Jahre gehen jetzt irgendwann auch mal in Rente. Zuwanderung muss gesteuert werden. Es wird von qualifizierten Zuwanderern gesprochen. Es gibt auch viel qualifizierte Deutsche, die abwandern. Das darf man auch nicht gering schätzen. Das kann man aktiv steuern, wenn ich Sie zum Berater für Diversity Management ernennen würde. Was würden Sie empfehlen?
Ich bin jetzt, was das Praktische angeht, nicht der beste Experte. Ich weiß nur, historisch gesehen kann ich, glaube ich, zwei Dinge sagen. Also erstens mal gab es ein sehr gutes Konzept für Zuwanderung, das von der damaligen Süssmuth-Kommission Anfang der Nullerjahre erarbeitet wurde, das leider im Bundesrat von den Mitgliedern ihrer eigenen Partei, CDU, CSU, niedergestimmt wurde. Das galt als das modernste, gilt bis heute als das wahrscheinlich modernste jemals geschaffene Konzept für gesteuerte Zuwanderung. Und auf das müsste man eigentlich nur zurückgreifen und große Teile davon anwenden. Und das Zweite, was ich als Historiker vielleicht noch beitragen kann, ist, dass man in der historischen Langzeitperspektive, es ist schon erstaunlich, wie viel die Menschen gewandert sind, auch wie viel die Deutschen gewandert sind, also die Leute aus den deutschen Staaten, denn Deutschland gibt es ja erst seit 1871 als zusammenhängender Nationalstaat. Und wie ähnlich die Erfahrungen waren, die sie gemacht haben an Diskriminierung. Man hat ihnen die Bildung von Parallelgesellschaften in Amerika im 18. Jahrhundert vorgeworfen und so weiter. Und insofern ist es schon sehr wahrscheinlich, dass dieser Zustand der Sesshaftigkeit, der heute die Bundesrepublik charakterisiert, dass der irgendwann mal wieder endet und dass auch Leute mit deutschem Pass irgendwann wieder wandern werden. Und insofern wäre ein bisschen mehr Demut und ein bisschen mehr Wissen um die Kürze in historischer Perspektive von Sesshaftigkeit wäre gut angebracht und man würde ein bisschen mehr nachdenken darüber, wie man auch gut mit Leuten, die jetzt nun mal gezwungen sind, zu wandern. Die wenigsten machen das übrigens gerne.
Sie haben übrigens einen guten Zeugen, wenn Sie sich die Filme von Edgar Reitz angucken, die Sie vielleicht kennen. Sowohl die erste Heimattrilogie als auch der außergewöhnliche, kunstvolle Film, der mehrstündige über die neue Heimat. Dann ist das ein Beleg für das, was Sie sagen. Nämlich die Wanderungsbewegung aus Deutschland raus, aus Armut, aus dem Hunsrück, aus den Armgebieten in die neue Welt und dann auch irgendwann wieder zurück.
Genau. Und dieser deutsche Pass, der jetzt als der wertvollste der Welt gibt zurzeit, weil er die besten Reisemöglichkeiten bietet, der ist kein Privileg. Den haben Sie und ich und wir haben uns das auch nicht verdient irgendwie. Also ich kann mich nicht erinnern, was dafür getan zu haben, sondern ich habe bei dem, was die Staatsbürgerschaftslotterie genannt wird von einer Migrationsforschung, habe ich nun mal Glück gehabt. Sie wahrscheinlich auch. Aber wir können auch Pech haben und ein bisschen mehr Demut wäre schon gut. Also und man kann auch die am stärksten leiden dann unter einer Definition von der Staatsbürgernation, die, so wie ich mir das vorstelle, nämlich die Papierlosen, die keine Staatsbürgerschaft haben. Man kann auch das lösen, indem man die Leute immer mal wieder qua Amnestie zu Staatsbürgerinnen macht, wie das andere Staaten auch tun, in Europa, Spanien zum Beispiel.
Sie hatten den Mut, auch biografisch zu erzählen, dass Ihre Tochter einmal gesagt hat, hier bin ich Ausländerin, woanders nicht.
Das Buch gründet in der Differenzerfahrung. Ne? Ich war 11 Jahre nicht in Deutschland, zwischen 1989 und 2000, so gut wie nicht. Und dann kam ich zurück eben mit Kind und sie war damals 10 und hat sich, obwohl sie einen deutschen Pass hatte, hat sich ihre Freunde auch als Ausländerin bezeichnet. Es war 2000 und das hat mich schon stutzig gemacht, weil in Nordkalifornien, in Berkeley, wo wir davor gelebt hatten, hatte sie sich sehr schnell als Amerikanerin bezeichnet. Und das führt schon zum Kern des Problems. Es gibt sehr viele wie sie, die sich, für die es dann nur den Begriff auch als Selbstbezeichnung der Ausländerinnen gibt. Und das ist nicht in Ordnung. Das grenzt aus. Das zeigt, dass sie, das haben die nicht erfunden, sondern das tun die, weil sie auf den verschiedensten Ebenen nicht reingelassen werden in diese Staatsbürgernation, obwohl sie, also symbolisch, emotional werden sie nicht reingelassen. Sie haben zwar Pässe, aber sie werden nicht reingelassen. So, und da hat mein Buch eigentlich angesetzt. Also mein Buch ist eine erzählende Geschichte von der Bundesrepublik als Einwanderungsland, auch der DDR als Einwanderungsland. Es ist aber auch ein Plädoyer und ein Vorschlag, wie man anders darüber nachdenken könnte, über dieses Austarieren von Differenz, Diversität einerseits, Vielfalt einerseits und Einheit, nämlich Zugehörigkeit zur Staatsbürgernation andererseits.
Und Diversitätsmanagement ist kein schickes Attribut von Human Resource Managern oder Personalmanagern in internationalen Betrieben allein.
Das reicht nicht aus. Die tun das übrigens auch, da muss man aufpassen. Viele Wirtschaftsunternehmen tun das gerne, aber oftmals wäre den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mehr geholfen, wenn sie mehr Gehalt bekämen, bessere Arbeitsbedingungen, die Sozialleistungen besser werden. Also teilweise spielen Unternehmen gerne das Spiel des Diversity Managements, bei allen positiven Aspekten, die es hat. Aber sie spielen dieses Spiel gerne kompensatorisch für das, was sie eigentlich an besseren, praktisch soziale Ungleichheit mindernden, abschwächenden Angeboten machen müssten an ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
In den Kulturfragen hörten Sie den Historiker Jan Plamper über Diversität und Identität im Gespräch mit Michael Köhler.